Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Jörg ist noch in Wilhelmshaven und mit ihm die ganze Street Church Crew. Und wie Matze schon gesagt hat, es läuft wohl recht gut, sie haben eine gute Zeit. Was wir so gehört haben, war sehr positiv. Und wir sind mal ganz, also ich bin gespannt, was sie so zu erzählen haben von ihrer Zeit dort in Wilhelmshaven. Und wenn ihr eine Bibel habt, schlagt doch mal Lukas Evangelium Kapitel 7 auf. Ich bin in meiner stillen Zeit über eine Bibelstelle gestolpert, die ich irgendwie nie so interessant oder aufregend fand, aber dann irgendwie doch letzte Woche schon. Und deswegen nehme ich mir einfach mal die Freiheit, darüber heute zu predigen. Im Grunde geht es, zumindest sehe ich das so, hierum. Bei dieser Bibelstelle. Ja, das kennen viele von uns noch aus der Grundschule. Ja, viele Leute in meinem Alter, 30 plus, wurden genötigt, das zu spielen. Ja, als kleiner Junge. Moment. Ja. Das Coole ist, man kann echt viel aus dem Kopf damit spielen, einfach so nach Gehör. Also es ist eigentlich gar nicht so schwer, aber als Kind hat man sich schon ziemlich schwer getan, natürlich das ganze Notensystem und so weiter zu lernen. Das war ziemlich hart. Meine Oma war auch so begnadete Flötenspielerin. Die hat dann sogar so einen Flötenkreis immer bei uns zu Hause gehabt und so. Ich war schon ganz zufrieden mit der Flötenmusikschule. Ihr fragt euch jetzt, was hat die Flöte hiermit zu tun? Eine ganze Menge. Lukas 7, Vers 24. Jesus hat gerade die Bergpredigt gehalten. Zwischendurch ist ihm dieser Hauptmann begegnet, der so viel Vertrauen hatte, dass Jesus gesagt hat, wahrlich, ich habe noch nie so jemanden hier in Israel irgendwie getroffen, der so viel Glauben hatte wie dieser Hauptmann. Und Jesus hat seinen Knecht geheilt. Und dann geht es auf einmal um Johannes den Täufer. Und es geht darum, dass Johannes, eigentlich geht es darum, wer Johannes ist. Und hier ab Vers 24 fängt Jesus an, über Johannes zu reden, denn die Leute fragten sich, wer Johannes ist. Es wurde viel geredet darüber, wer er ist, ob er jemand ist, dem man zuhören sollte oder nicht. Genauso wie viel über Jesus geredet wurde, wer Jesus denn ist. Viele wussten nicht, wer Jesus ist. Viele hatten vielleicht auch ein falsches Bild von Jesus. Es wurde auch viele Lügen verbreitet, das sehen wir gleich noch. Aber hier sagt Jesus was zu Johannes. Als aber die Boten des Johannes weggegangen waren, fing er an, zu den Volksmengen über Johannes zu reden. Also er hatte eine Menge Zuhörer. Das hat er nicht nur seinen Jüngern gesagt, sondern wirklich vielen, vielen Menschen, die da waren, hat er das hier gesagt. Er fing an, zu den Volksmengen über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen, anzuschauen? Ein Rohr vom Wind hin und her bewegt? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Ein Menschen mit weichen Kleidern angetan? Siehe, die in herrlicher Kleidung und in Üppigkeit leben, sind an den königlichen Höfen. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, und mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten von vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Denn ich sage euch, unter den Frauen von Frauen geborenen ist kein größerer als Johannes der Täufer. Aber der Kleinste in dem Reich Gottes ist größer als er. Und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner haben Gott Recht gegeben, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Die Pharisäer aber und die Gesetzeslehrer haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Wem soll ich nun die Menschen dieses Geschlechtes vergleichen? Und wem sind sie gleich? Sie sind Kindern gleich, die auf dem Markt sitzen und einander zurufen und sagen: Wir haben euch gepfiffen und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes der Täufer ist gekommen, der weder Brot aß noch Wein trank, und ihr sagt, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der da isst und trinkt, und ihr sagt, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Und die Weisheit ist gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Interessante Passage. Jesus sagt hier eine ganze Menge, aber vor allem finde ich, zumindest hat Gott zu mir gesprochen, Jesus ringt mit dieser Generation. Jesus ringt mit diesen ganzen Menschen, die ihm zuhören. Es sind eine ganze Menge dort. Und er ringt mit diesen Menschen, mit dieser Generation von Menschen, die ihm dort zuhören. Die Menschen, die auch zu ihm gekommen sind, um ihm zuzuhören. Aber die Menschen, die auch zu Johannes damals gekommen sind, um ihm zu hören. Und er ringt mit ihnen und fragt, was wolltet ihr eigentlich, als ihr damals da draußen wart? Was habt ihr eigentlich erwartet? Mit welcher Erwartung seid ihr damals eigentlich in die Wüste gegangen? Wolltet ihr entertained werden? Wolltet ihr euch einen coolen Typen angucken mit coolen Klamotten, der irgendwie abgeht wie ein Zäpfchen? Oder wolltet ihr, keine Ahnung, jemanden sehen, der einfach nur durchdreht, wie so ein Schilfrohr irgendwie hin und her geworfen, jemand, der echt Kraft hat? Oder wolltet ihr einen Propheten sehen? Warum seid ihr damals rausgegangen in die Wüste? Was waren eure Erwartungen, als ihr da hingegangen seid? Und ich glaube, hier geht es ganz viel um Erwartungen. Die Leute sind rausgegangen, um Gott zu begegnen. Die Leute sind, oder vielleicht wirklich nur, um jemanden zu sehen, der ein bisschen verrückt ist. Aber sie sind mit einer bestimmten Erwartung rausgegangen in die Wüste. Und diese Erwartung wurde eventuell derbe enttäuscht. Sie sind vielleicht unglaublich enttäuscht worden. Als sie dann da waren, sahen sie diesen Mann. Und Johannes hat ja in einer unglaublichen Härte gepredigt. Wirklich, Johannes war ja wie so ein Hammer, wie so ein Stahlhammer, der einfach alles kaputt gekickt hat. Johannes hat auf die sprichwörtliche Kacke gehauen, wie es eigentlich besser gar nicht mehr geht. Er hat wirklich kraftvoll gepredigt und gesagt, Leute, er hat Schellen verteilt ohne Ende. Zu den Pharisäern hat er gesagt, Leute, echt ehrlich, was ist bei euch los? Jeder hat sein Fett von ihm weggekriegt. Andererseits hat er auch jeden getauft, der sich taufen lassen wollte, jeder, der Buße getan hat. Jeder war willkommen. Aber Johannes hat ganz klar Tacheles geredet. Und vielleicht waren viele enttäuscht, auch von seiner Art. Vielleicht sind viele nicht damit klargekommen, wie Johannes drauf war. Genauso wie viele nicht damit klargekommen sind, wie Jesus drauf war. Und das lesen wir hier ja zum Schluss, da komme ich später nochmal drauf zurück. Aber diese Generation, die da rausgegangen ist, diese Generation, die vielleicht auch nach Gott gesucht hat, wollte vielleicht was ganz Bestimmtes und hat es nicht gekriegt. Wollte vielleicht eine ganz bestimmte Art von Gott, eine ganz bestimmte Art von Messias, eine ganz bestimmte Art von Retter. Und die Leute haben lange dafür gebetet, dass der Messias kommt. Sie haben gebetet und gebetet. Sie waren teilweise verzweifelt in der Situation, in der Israel damals war, in der die Leute gelebt haben. Es ging vielen Menschen nicht gut und die Sehnsucht war groß nach diesem Retter, den Gott schicken sollte. Aber als er dann kam, was war er für einer? Es war unerwartet. Es hat die Menschen auf dem kalten Fuß erwischt. Die Vorstellung war anders, das wissen wir. Und Jesus war in vielerlei Weise nicht der Messias, den sich alle gewünscht haben. Johannes war in vielerlei Weise sicherlich nicht der Prophet, den sich viele gewünscht haben. Wir lesen ja auch im Johannesevangelium Kapitel 1. Jesus kam in das Seine, er kam in das Seine, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Es gibt da irgendwie so eine Art, da war so eine Art Blockade für viele. Sie konnten ihn nicht annehmen, nicht aufnehmen. Es war für viele abstoßend. dass das der Messias ist. Auf die Art und Weise, wie er mit Menschen umgegangen ist, vielleicht wie er sich gekleidet hat, wie er, mit wem er zusammen war, an welchen Orten er war, was er gegessen und getrunken hat. Und deswegen sagt Jesus hier auch zum Schluss, und Jesus ist ja sehr provokant hier, Jesus ringt wirklich ganz stark mit seinen Kritikern. Mit den Menschen, es sind ihm ja auch Menschen nachgefolgt, so ist es ja nicht. Aber Jesus ist jemand, der polarisiert. Jesus ist jemand, wo du Ja oder Nein sagst. Aber du musst dich entscheiden, du musst irgendwas zu Jesus sagen. Du kannst nicht sagen, Jein. Das lässt Jesus auch nicht zu. Jesus polarisiert, er ist dieser Stein, er ist dieses Ding, wo sich die Wege scheiden, die Meinungen scheiden. Und viele haben ihn ja aufgenommen. Es heißt dann ja auch weiter, aber alle, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und das waren ja viele. Aber es waren wahrscheinlich mindestens genauso viele oder sogar mehr, die ihn erstmal ganz klar abgelehnt haben und gesagt haben, nee, so nicht, so nicht. Gott, so nicht. Nee, das kann ich nicht glauben, dass das der Messias ist. Die Art und Weise, wie er hier reinkommt, die Art und Weise, nee, geht gar nicht, entspricht überhaupt nicht unseren Vorstellungen, abgelehnt. Auf keinen Fall. Sätzen 6. Dann ist da dieser Johannes auf der einen Seite ein Asket, ja, ein Mann, der weder Brot isst, ja, ein Prediger meinte gluten-free, ein Mann, der kein Brot isst, so eine Art Diät oder sowas, und kein Wein trinkt, so ein asketischer Typ, so ein selbst knechtischer Typ, so ein Typ, der sich selber knechtet sozusagen, um Gott zu dienen, der verzichtet, der fastet, der ja, ein Stück weit freiwillig in Armut lebt, so ganz einfaches Leben führt, aber ganz klar für Gott. Der witzige Kleider trägt, wobei, ich glaube, so verrückt war es gar nicht, aber es war schon was Besonderes. Ich denke schon, Kamelhaar wurde auch schon getragen damals, aber das hat halt nicht jeder getragen. So. Man denkt ja immer, das war total crazy. Ich glaube eigentlich gar nicht, aber es scheint schon Aufreger gewesen zu sein, sonst hätte Jesus das hier nicht erwähnt mit den tollen Kleidern, die er anhatte. Also auf der einen Seite dieser asketische Typ, dieser Prophet, der sozusagen ja, wie so ein Einsiedler da draußen in der Wüste lebt und ja einfach... Man denkt, er ist Stein oder wovon ernährt der Typ sich eigentlich? Also so, der lebt so simpel und einfach, man weiß gar nicht mehr, was der ist oder so. Also auch kein Wein anrührt. Er ist halt wie so ein alter Prophet damals. Manche Propheten im Alten Testament waren so. Die Nazireer, die keinen Wein getrunken haben, die auf vieles verzichtet haben, einfach um ein Gott hingegebenes Leben zu leben. Und dann auf der anderen Seite Jesus, der anders war, der nicht gefastet hat, der sogar Wein getrunken hat, der ja, auf Festen war, in Häuser gegangen ist, wo man nicht so reinging eigentlich, nicht so gerne, wo man sich vielleicht unwohl fühlte als jemand, der ein gottgefälliges Leben führen möchte. Und das war Jesus. Und er hat auch gerne gegessen, er war ein Genießer. Wir haben hier den Asketen und da den Genießer. So, man sagt so ein bisschen, Jesus war vielleicht wie König David, wenn wir jetzt ins Alte Testament gehen. Johannes war wie so einer dieser Propheten, die sehr stark verzichtet haben. Aber König David ist vielleicht eher so ein Bild für Jesus oder vergleichbar. Auch ein Mann, der weiß, was Gutes, der Gutes zu schätzen weiß, der auch genießen kann, der nicht auf alles verzichtet und trotzdem Gott dient. In einem unglaublichen Maße. Wie sehr hat Jesus Gott gedient? Mehr kann man Gott nicht dienen. Aber beides ist irgendwie nicht gut genug, oder? Beides ist irgendwie für diese Generation. Jesus sagt, Leute, was seid ihr? Was ist mit los mit eurer Generation? Hier ist einer, der macht es so, ich mache es so, aber beides ist euch nicht gut genug? Ihr könnt euch auf nichts von beiden einlassen? Bei ihm sagt ihr, er trinkt kein Wein, er isst kein Brot, was soll das denn? Und ich esse Brot und trinke Wein und sie sagt bei mir auch, was soll das denn? So, was wollt ihr denn? Was? Es ist irgendwie ein bisschen paradox. Und es sind keine Lappalien, die hier Johannes und Jesus vorgeworfen werden. Das ist kein Pappenstiel, was die Leute über die beiden sagen. Das sind ganz harte Lügen. Das ist sowas wie Rufmord. Denn von Johannes sagen sie, er hat einen Dämon. Ich weiß nicht, ob jemand über dich schon mal gesagt hat, er hat einen Dämon oder sie hat einen Dämon. Ich hoffe, ich weiß nicht. Ich hoffe nicht, aber es ist eine krasse Beleidigung erstmal, oder? Es ist krass, es ist einfach, die Vorstellung ist heftig. Aber Johannes der Täufer? Wir lesen doch über Johannes, dass er als Baby schon im Bauch erfüllt wurde vom Heiligen Geist. Johannes war so erfüllt vom Heiligen Geist, nicht von einem dämonischen Geist. Was die Leute über Johannes sagen, ist krass. Da ist ein Mann erfüllt vom Heiligen Geist und alles, was diese Generation über ihn zu sagen hat, das ist dämonisch, der ist besessen, der Typ. Dabei ist er das komplette Gegenteil von besessen. Er ist erfüllt vom Geist Gottes. Es ist Wahnsinn. Es ist eine unglaublich heftige Behauptung. Und bei Jesus, ein Fresser und Weinsäufer, das war auch nicht einfach nur so ein Spruch, ja, Fresser und Weinsäufer. Das war richtig Sünde damals. Wenn du so jemanden hattest, das war ein richtiger krasser Sünder. Wenn du gesagt hast, Fresser und Weinsäufer, in 5. Mose 21,18, bitte nicht aufschlagen, aber da steht, wenn du einen Sohn hast, ihr kennt das Gebot, der euch nicht gehorcht. Ich steig's doch mal auf. Ich will jetzt nichts weglassen. Ich als Erzieher finde das natürlich ganz spannend, diese Stelle. Fünfte Mose 21. Ich als Pädagoge, für mich ist das natürlich eine super aufregende Stelle. Nicht, dass ich das jetzt so im Kindergarten mache. Wenn ein Mann einen störrischen und widerspenstigen Sohn hat, 5. Mose 21, Vers 18, 5. Mose 21, 18, wenn ein Mann einen störrischen und widerspenstigen Sohn hat, der auf die Stimme seines Vaters und auf die Stimme seiner Mutter nicht hört. Also, Stimme des Vaters, Stimme der Mutter, aber beides mal nein. Sie züchtigen ihn, aber er hört weiterhin nicht auf sie. Dann sollen sein Vater und seine Mutter ihn ergreifen und ihn hinausführen zu den Ältesten seiner Stadt und zum Tor seines Ortes. Und sie sollen zu den Ältesten seiner Stadt sagen, dieser, unser Sohn, ist störrisch und widerspenstig. Er hört nicht auf unsere Stimme. Er ist ein, und jetzt kommt es, Achtung, Schlemmer und Säufer. Ein Schlemmer und Säufer, genau das, was über Jesus behauptet wurde. Das hier ist für israelitische Verhältnisse heftig. Sowas hat man nicht leichtfertig gesagt, du Schlemmer und Säufer. Das hat man nicht einfach so gesagt. Das war eine heftige Behauptung und eine Beleidigung. Dieser ist ein Schlemmer und Säufer. Klar, heute das ist natürlich normal für Deutsche. Normal. Aber, sorry, ich war gestern auf einer Hochzeit. Echt heftig. Er ist ein Schlemmer und Säufer. Dann sollen ihn alle Leute seiner Stadt steinigen, dass er stirbt. So sollst du das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Und ganz Israel soll es hören und sich fürchten. Gut, so viel zur Erziehung im Alten Testament. Kinder, ihr habt es echt gut bei euren Eltern, ihr wisst es nicht, aber ihr habt es gut. Gabriel guckt schon so. Schlemmer und Säufer, keine Lappalie damals. Wirklich nicht, einfach nur so ein Spruch. Und das Krasse ist, das sagt eine Generation, die selber unglaublich widerspenstig ist. Sie sagt das über Jesus. Und Jesus, und hier kommt es, Johannes, nehmen wir nochmal Johannes, er hatte keinen Dämon, er war voll mit Heiligen Geist, total erfüllt vom Heiligen Geist. Und Jesus, er war kein störrischer Sohn. Er war der gehorsamste Sohn, den es gab. Besser ging es nicht. Man konnte nicht mehr gehorchen als er. Er hat dem Vater im Himmel sowas von krass gehorcht. Er sagt, alles, was ich den Vater sehe, das tue ich auch. Ich mache nichts aus mir selber heraus, hat Jesus gesagt. Ich mache nur das, was mein Vater mir sagt. Es gab niemand, der besser seinen Eltern gehorcht hätte als Jesus. Niemand, der gehorsamer war. Niemand, der mehr bereit war, sich zu demütigen, auf jemanden zu hören und sich unterzuordnen unter seinen eigenen Vater. Niemand. Deswegen ist es Wahnsinn, was die Leute, oder die Leute wissen eigentlich gar nicht, was sie hier sagen über die beiden. Schon mal ziemlich heftig. Aber jetzt kommen wir mal zur Pfeife, weil damit habe ich ja angefangen. Also die Leute stellen diese Behauptungen auf über Jesus und Johannes. Sie sind da sehr krass und sehr heftig in dem, was sie sagen. Das ist keine vorsichtige so, ja, ich weiß nicht so, wie der so drauf ist. Ich bin mir unsicher. Nee, das ist ziemlich heftige Ablehnung. Und Jesus sagt, mit wem soll ich euch vergleichen? Mit wem soll ich euch vergleichen, Leute? Mit Kindern. Ihr seid wie Kinder. Ihr seid wie Kinder. Ihr seid naiv. Ihr checkt es nicht. Ihr checkt nicht, wer ich bin. Ihr habt keine Peilung von dem, was gerade um euch herum abgeht. Was hier eigentlich gerade abläuft. Ihr checkt es null. Gar nicht. Und das sehen wir an den Jüngern, das sehen wir an allen Israeliten, bis zum Schluss, bis zum Kreuz, null Checkung. Die wenigsten hatten irgendwie eine Ahnung davon, was da eigentlich gerade abgeht, was Gott da eigentlich gerade tat. Aber sie sind nicht nur, dass sie keine Checkung haben, sondern er sagt in Vers 31, mit wem soll ich nun die Menschen dieses Geschlechtes vergleichen und wem sind sie gleich? Sie sind Kindern gleich. Und Jesus war nicht jemand, der Kinder gehasst hat, okay? Wirklich nicht. Jesus war jemand, der Kinder sehr geliebt hat, in die Mitte gestellt hat, auf eine unübliche Art und Weise über Kinder geredet hat, in einer Art und Weise mit sehr viel Liebe und mit sehr viel Respekt, was damals vielleicht auch schon ein Stück weit ungewöhnlich war. Aber Jesus wusste auch, Kinder sind eben Kinder und Kinder sind eben nicht nur gut und lieb und so weiter, es sind halt nicht nur kleine Engel, sondern Kinder haben auch ihre Tücken. Und Kinder sind halt auch manchmal so, wie er es hier beschreibt. Sie sind Kindern gleich, die auf dem Markt sitzen und einander zurufen und sagen, wir haben euch gepfiffen und ihr habt nicht getanzt. Und dann ruft sozusagen die andere Seite, die anderen Kinder rufen sozusagen zurück, na und? Wir haben letzte Woche Klagelieder gespielt und ihr habt nicht geweint. Was wollt ihr eigentlich? Ihr seid wie Kinder, dumme Kinder. Ich versuche das jetzt ein bisschen zu entschlüsseln, diese ganze Sache mit den Pfeifen und so und den Kindern. Also die Leute sind in die Wüste gekommen. Sie wollten irgendwas sehen, sie wollten irgendwas erleben. Viele wussten vielleicht gar nicht was. Sie sind da hingekommen, viele sind enttäuscht worden, viele sind abgestoßen worden. Auch viele, die zu Jesus getroffen haben oder Jesus begegnet sind, sind nicht ihm nachgefolgt, sondern haben gesagt, nee, also ich will zwar Gott folgen, aber so nicht. Ich will zwar Gott dienen, aber das geht gar nicht. Das passt überhaupt nicht, das läuft überhaupt nicht. Nee, da mache ich nicht mit. Und so haben wir unser Bild von Gott in unserem Kopf, so ein bestimmtes Bild von Gott und werden manchmal ziemlich enttäuscht, manchmal ziemlich herausgefordert auch in unserem Bild, was wir von Gott haben. Und Gott lässt das auch zu und macht das auch. Manchmal werden unsere Pläne krass durchkreuzt von Gott. Jesus haben wir uns manchmal ganz anders vorgestellt und manchmal merken wir auf einmal, wow, Jesus ist irgendwie doch ganz anders, als ich dachte. Er hat ja auch noch diese Seite. Da habe ich nie dran gedacht. Aber wow, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das total in meinem Glaubensleben. Ich kenne das total. Diesen Moment, wo du denkst, Alter, das habe ich nie gecheckt über Jesus. Das habe ich nie gecheckt. Dir geht regelrecht so ein Licht auf. Denkst so, wow, das Bild wird irgendwie noch kompletter von Jesus. Es ist wie so ein Puzzle, was sich langsam zusammensetzt. Und ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich Jesus total toll kenne oder perfekt begreife. Wie kann man das von sich sagen? Das kann keiner sagen. Aber mehr und mehr versteht man vielleicht, wie und wer Jesus ist. Aber es geht hier um Leute, die enttäuscht sind, wo Jesus nicht ihren Vorstellungen entsprach. Und ein bisschen ist es so, als ob wir Gott vorschreiben wollen, wie er gefälligst Dinge zu tun hat, wie er mit uns umzugehen hat, was er bitteschön in unserem Leben auf welche Art machen soll. Wir haben da so unsere Vorstellung, wie Gott bitteschön uns durch unser Leben manövrieren soll, auf welchen Wegen Und dann kommt es zu diesen Situationen, wo es auf einmal nicht das ist, womit wir gerechnet haben. Wo Gott auf einmal einen ganz anderen Weg mit uns geht. Und wir sagen, nein, 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 nicht hier lang. Nein, das ist falsch. Hier ist doch der, da wollten wir doch lang, oder? Und Gott nimmt es und vertrau mir, ich mach schon. Ich kenne den Weg. Du kennst den Weg nicht. Und manchmal sind wir vielleicht wie diese Kinder, die diese Pfeife haben. Das ist übrigens keine Schiri-Pfeife, die Kinder da hatten. Das war eher so eine Pfeife. Und eine Flöte also. Telefon. Ist auch sehr musikalisch. Ich weiß nicht, ich musste daran denken, will ich manchmal vielleicht, dass Gott einfach nach meiner Pfeife tanzt? Bin ich auch wie so ein Kind, das irgendwie so Gott in so eine Form pressen will? Gott muss irgendwie in mein Leben passen, wisst ihr, was ich meine? Gott muss sich mir anpassen. So, ich lebe mein Leben und Gott muss irgendwie ins fahrende Auto reinspringen und gucken, ob er noch einen Platz findet oder so. Manchmal habe ich das Gefühl bei mir, dass es einfach so ist. Gott, tanz doch bitte mal nach meiner Pfeife. Ja? Also, ich habe das doch schon jahrelang geplant. Jetzt musst du das aber auch mal machen, ne? Also, jetzt wird es auch echt mal Zeit, Gott, ne? Und es ist eine große, vielleicht ist es eine große Kränkung für uns als Menschen, dass Gott eben nicht nach unserer Pfeife tanzt. Und ich musste so ganz krass an den Anfang denken, wenn ihr mal 1. Mose aufschlagt. Vielleicht ist das schon immer so eine Kränkung gewesen, die wir mit uns herumtragen. Dass wir nämlich nicht Gott sind, sondern dass Gott eben Gott ist. Und dass nicht wir den Ton angeben, sondern er. Vielleicht irre ich mich auch, aber und gerade Kinder haben diesen krassen Egozentrismus. Sind egozentrisch einfach, sehen sich im Zentrum. Lydia macht gerade Praktikum aus dem Kindergarten. Kinder sehen sich selbst als den Mittelpunkt der Welt, oder? Und das kennt ihr doch auch von euch, dass man denkt, eigentlich dreht, also wir sind halt wir, ne? Wir können uns halt nicht hundertprozentig in jemand anders hineinversetzen und hundertprozentig, wirklich zu 100% verstehen, dass da noch jemand anders ist, der genauso ein Mensch ist wie wir. Und gerade Kinder können das natürlich noch überhaupt nicht. Kinder denken, alles dreht sich um sie. Sie sind der Mittelpunkt. Sie schreien einmal, dann kommt die Mami und gibt ihnen Milch. Das ist es halt, da kommen wir ja her letztendlich als Kinder. Ne? Und Kinder können da ja auch nichts für, so ist es eben. Ich schreie, jemand reagiert. Ich schreie, es passiert etwas. Im besten Falle ist es so. Und dann ist es ein hartes Stück Arbeit und Entwicklung der menschlichen Psyche, da rauszukommen und zu verstehen, dass ich eben nicht der Mittelpunkt des ganzen Universums bin. Und bei manchen klappt es auch nicht. 1. Mose 2,7. Ja, bis zum Erwachsenenalter hin. Gerade bei Männern hat man manchmal das Gefühl. Nein. Frauen auch. Und hier diese kränkenden Worte manchmal. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte ihn in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Es ist eben Gott, der uns gemacht hat und nicht wir, die Gott gemacht haben. Es ist eben so, dass wir aus Staub kommen. Es ist eben so, dass wir einfach wie so eine Hand Erde für Gott sind, wo er was einhaucht, aus der er was gemacht hat. Aber das birgt auch eine gewisse Kränkungspotenzial in sich. Wir sind vielleicht weniger, als wir gerne sein würden, als wir uns wünschen würden. Wir wären gerne mehr als Menschen. Wir würden uns gerne aufschwingen, groß sein, herrschen, regieren. Das ist so ziemlich stark in uns drin. Vielleicht geht es darum, so ein bisschen, wer der Boss einfach ist in dieser ganzen Sache. Mensch, Gott, Mensch, Gott. Ich meine, die Fakten sind doch so. Der Mensch wurde von Gott erschaffen, erstens. Zweitens, der Mensch wurde nach Gottes Ebenbild gestaltet. Drittens, der Mensch hat sein Leben von Gott empfangen. Viertens, der Mensch muss sich an Gottes Regeln halten. Und fünftens, der Mensch ist eben nicht allwissend. Vielleicht sind das so die fünf großen Kränkungen unseres Lebens. So, oder generell für uns als Menschheit. Und deswegen arbeiten wir so hart daran, heute, im Jahr 2014, als gesamte Menschheit diese Fakten umzudrehen. Überlegt mal, was ihr so für Titelblätter seht auf den Magazinen vom Spiegel oder vom Stern oder was weiß ich, von irgendwelchen Zeitungen zur Weihnachtszeit, zu Ostern. Da ist wieder Religion das Top-Thema. Und was steht da seit Jahren? Was versuchen wir uns ständig selber einzureden als Menschen? Dass wir Gott erschaffen haben. Dass wir ihn uns ausgedacht haben. Also, ich habe das nie so verstanden, aber ist das vielleicht der kranke Versuch, die ganze Sache umzudrehen? Ist es vielleicht sozusagen dann doch noch die Rache des Teufels sozusagen an Gott, uns einzureden, dass eben Gott unser Werk ist und nicht wir sein Werk? Ich glaube, das spricht was an in uns, diese Titel und so weiter. Dieser Gedanke, ja, eigentlich sind wir ja die großen Schöpfer hier. Wir haben sogar den höchsten Gedanken selber erschaffen. Das größte Denkbare, was es gibt, nämlich Gott. Das haben wir uns ausgedacht irgendwann. Und was das alles heißt, ist natürlich Wahnsinn, oder? Wir drehen den Spieß um und sagen, Gott wurde von den Menschen erschaffen. Das sagt ja heute jeder Psychologe oder so. Die meisten zumindest würden sagen, ja, das ist so ein Gedanke. Die Menschen haben irgendwann Gott erfunden. Aus bestimmten Bedürfnissen oder so heraus. Und zweitens, Gott haben wir nach unserem Bild geschaffen. Wir verneinen auch das Zweite, dass wir nämlich nach Gottes Bild geschaffen wurden. Nein, 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 nein. Gott wurde nach unserem Bild. Wir haben ihn uns so vorgestellt, wie wir sind, nach unserem Bild. Das sagt heute auch, sagen viele. Wir stellen uns Gott vor wie einen Menschen, weil wir ihn ja erschaffen haben. Wir stellen uns vor, dass er Arme hat, das steht ja in der Bibel, mein Arm ist nicht zu kurz zum Helfen, mein Herz und so weiter. Und die Leute sagen, ja, so hat sich der Mensch eben Gott selber vorgestellt. Der Mensch hat Gott so in seinem Kopf geformt. Wow, wir werden auf einmal die Schöpfer Gottes. Hey, das ist irgendwie cool. Gott wurde eben nach menschlichem Ebenbild geschaffen. Gott hat uns sein Leben zu verdanken. Denn wir haben ihn erschaffen und er kann froh sein, dass es ihn gibt. Denn das waren ja immerhin wir. Ohne uns würde es Gott nicht geben. Auch das wird heute ganz stark natürlich publiziert. Und Gott muss sich natürlich auch an unsere Regeln halten, weil er ist ja schließlich unser Gott. Er ist ja schließlich nur unsere Vorstellung. Und natürlich weiß Gott auch nicht mehr als wir, weil er ist ja immerhin nur ein Gedanke, den wir haben. Also er kann nicht mehr wissen als wir. Witzig, oder? Wie wir das Ganze so umdrehen, so ein bisschen. Vielleicht merkt man das gar nicht so, aber wir drehen den Spieß einfach mal ganz galant um und sagen, hey Gott, du tanzt jetzt nach unserer Pfeife. Wir sind moderne Menschen. Wir hören nicht mehr auf dich, du hörst jetzt auf uns. Denn du bist ja nur unsere Schöpfung, unsere Erfindung. Und so sind wir vielleicht wirklich wie diese Kinder. Und jeder von uns muss sich selbst so ein bisschen prüfen, wie sehr habe ich dieses auch in mich aufgenommen, einfach diesen Zeitgeist. Wir sind ja Kinder unserer Zeit, da kommen wir auch nicht ganz raus. Wie sehr ist das noch in uns drin, dieses ich bin der Chef und Gott hat sich gefälligst anzupassen. Aber die traurige, nein, nicht die traurige, die schöne, aber heftige Wahrheit ist, wir müssen nach Gottes Pfeife tanzen und nicht er nach unserer Pfeife. Ja, wir haben unsere Pfeife. Ja, wir machen Musik. Und ja, wir sind enttäuscht, dass Jesus nicht, die Leute waren enttäuscht, Jesus, wir haben uns ganz anders vorgestellt. Mach doch mal anders. Hör mal auf, hier zu den ganzen Nutten zu gehen und so. Komm doch mal hier zu den Schriftgelehrten, komm doch mal zu uns nach Hause, komm doch mal in unsere Bibelschule, komm doch mal in unsere, ne, hier ist dein Platz, du bist der Messias, hast du vergessen, wer du bist? Hast du vergessen, was das heißt? Das ist doch alles ganz anders, Jesus, du machst das komplett falsch. Und wir denken, wir könnten bestimmen, wie Jesus arbeitet, was er macht und was er sagt, aber das können wir nicht. Wir irren uns schrecklich, wir sind wie Kinder, wir irren uns, wir verstehen das Ganze noch nicht ganz. Wir sind naiv, wenn wir denken, dass Gott nach unserer Pfeife tanzen würde. Aber ich erkläre euch auch, dass es eigentlich gar nicht schlimm ist, nach seiner Pfeife zu tanzen. Es ist ein schreckliches Wort, nach jemandes Pfeife zu tanzen. Gerade als Deutsche, wir haben so schrecklich nach anderen Pfeifen getanzt, oder? Wir haben so schrecklich zur Musik des Dritten Reiches getanzt, unser ganzes Volk. Guckt euch, ihr kennt die Videos, ja. Wie ein ganzes Volk getanzt hat. Nach einer Musik, wenn man will, fast eines Mannes. Oder einer Clique von Herrschern, die letztendlich diesen Marsch, uns mit diesem Marsch eigentlich fast in den Tod geführt haben, unser komplettes Volk. Wir haben schlechte Erfahrungen damit, nach jemandes Pfeife zu tanzen. Und deswegen liegt uns das auch überhaupt nicht, der Gedanke, irgendwie nach jemandes Pfeife zu tanzen. Aber trotzdem ist es so. Und es bestätigt sich eigentlich durch die ganze Bibel, diese große Kränkung, dass wir eben die Kleinen sind und Gott der Große ist. Dass er eben sagt, wo es lang geht. Zum Beispiel, er ist der Hirte. Wir sind nur die Schafe. Weiß ja jeder von uns. Er ist der Vater. Und wir sind die Kinder. Er ist unser Rabbi, unser Lehrer. Wir sind nur seine Schüler. Er ist der Hausherr. Und wir sind seine Knechte. Hat Jesus öfter benutzt. Er ist dieser Weingärtner, aber wir sind nur die Tagelöhner, die 1-Euro-Jobber. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Und das Wort nur passt eigentlich nicht, weil es eine große Ehre für uns ist, die Reben zu sein. Er ist der König und wir sind die Untertanen. Er ist der Schöpfer und wir sind das Geschöpf. Und wie gesagt, das nur ist eine Lüge. Das nur ist eine Lüge. Wenn wir denken, nur, das stimmt nicht. Es ist was Wundervolles, es ist Wahnsinn. Wir sind sein Geschöpf. Wie herrlich ist das denn? Er selber hat uns geschaffen. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Und ihr könnt selber zu Hause diese Liste weiterführen. Er ist die Sonne und wir sind die Planeten, die sich um ihn drehen. Und wie lange hat der Mensch gedacht, dass die Sonne sich um die Erde kreist, oder? Wie lange denken wir, dass Gott sich um unser Leben kreist? Dass wir der Mittelpunkt sind und er alles, dass er sich nur nach uns richten muss. Aber es ist falsch. Gott ist die Sonne. Wir sind die Planeten. Wir kreisen um ihn. Wenn wir ihm nachfolgen, dann bedeutet das, dass wir in die Umlaufbahn kommen und uns um ihn kreisen. Er ist der Mittelpunkt. Er ist die Sonne. Und gleichzeitig spendet die Sonne Leben, Licht, Wärme. Es ist gleichzeitig ein unglaublicher Segen, um Gott zu kreisen. Weil Leben, nur so kann Leben entstehen. Wenn wir uns Gott nähern und anfangen, um ihn zu kreisen, nur da entsteht Leben. Das ist ein unglaublicher Segen. Und dieses Bild, wie gesagt, es ist so negativ, aber tanzen wir nicht alle gerne? Wenn wir davon reden, nach einer Pfeife zu tanzen, ich war gestern auf einer Hochzeit und man tanzt doch gerne. Eigentlich die meisten, manche nicht, aber vielleicht würden sie auch tanzen, wenn sie ganz alleine sind oder so. So ein ganz bisschen Ruben sogar wahrscheinlich. So ganz heimlich. Wenn er ganz alleine ist, tanzt er wahrscheinlich wie so eine Elfe durch die Wohnung. Und tanzen ist ja eigentlich was total Schönes. Und wenn dann jemand auch noch ein richtig schönes Lied spielt, auf der Hochzeit der DJ genau das richtige Lied spielt, dass genau das richtige Lied im Radio kommt, oder jemand nimmt die Gitarre und spielt dieses Lied, dann denken wir doch, ja, ich will tanzen. Das ist der Hammer. Dieser Song, dieser Rhythmus, diese Melodie, das erfüllt uns auf eine unglaubliche Art und Weise. Es ist eben nichts Schlimmes, zu tanzen. Es ist etwas Wundervolles. Und insofern drehen wir das Ganze doch mal um. Ist es nicht herrlich, dass Gott uns einlädt, dass Gott sagt, hey, kommt rein, tanzt. Ich spiele die Melodie, ich gebe den Rhythmus vor, aber ihr werdet so viel Spaß haben, wenn ihr euch danach richtet, wenn ihr euch darauf einlassen könntet, dass ich der DJ bin und ihr tanzt. Diese Rollenverteilung, ja, es fällt uns schwer, aber wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir auf den Tanzflur gehen und tanzen, es ist wundervoll, es ist herrlich, wir werden so viel Spaß haben und so viel Gutes erleben, wenn wir Gott einfach Gott sein lassen in unserem Leben. Wenn wir einfach zulassen, dass er der Boss ist. Der Baus. Und wie gesagt, das ist keine Schiri-Pfeife, die Gott hat. Das ist keine faul, rote Karte. Das ist ein Musikinstrument. Das ist herrlich. Es ist wundervoll. Gestern auf der Hochzeit, da war eine Frau, so eine Chinesin, die konnte keinen Takt. Die hat so mitgeklatscht. Bei so einem Lied. dann hat sie so, wirklich so getanzt, aber es war komplett nicht im Rhythmus. Und ihr Freund wollte die ganze Zeit mit ihr tanzen. Sie hopste wie so ein wilder Flummi hin und her. Und irgendwann hat er gesagt, nee, ich kann nicht mehr. Und hat sie alleine rumhopsen lassen. Komplett. Sie hopste über die Tanzfläche und dachte nur, was ist los? Einfach null Rhythmusgefühl, gar nichts. Aber trotzdem, sie hatte ja trotzdem Spaß. Aber sie konnte nicht zusammen tanzen mit ihrem Mann oder mit ihrem Freund. Wie können wir mit Gott zusammenleben, wenn wir uns nicht ihm anpassen? Nicht er uns, sondern er führt uns. Er ist der Bräutigam. Gestern hat natürlich auch der Bräutigam mit seiner Braut getanzt und es war natürlich auch schön. Aber es war natürlich auch ein Stück weit schön. Sie hatten es natürlich eingeübt, den Tanz. Aber wenn wir uns führen lassen von Gott in diesem Tanz des Lebens, wie herrlich ist das, wie schön ist das. Aber es wird nicht schön, wenn wir unseren eigenen Rhythmus tanzen. Es wird nicht schön, wirklich nicht. Irgendwann sagt Gott, Digga, ich kann nicht mit dir tanzen. Das geht nicht. Du machst dein Ding auf der Tanzfläche, du achtest null auf meine Bewegung, du trittst mir die ganze Zeit auf die Füße. Wie sollen wir je zusammen tanzen? Es geht nicht. Es passt nicht zusammen. Und so müssen wir in Gottes Arme gehen und uns anpassen an seinen Rhythmus, mit ihm tanzen, uns führen lassen, darauf einlassen. Es ist eigentlich schön, denke ich. Ich habe es so erlebt. Es ist ein Segen und es ist wunderschön. Und die Bibel zeigt uns Menschen, die das gemacht haben, die genau das gemacht haben, die gesagt haben, ist doch egal, ja, es ist manchmal hart, dass er der Boss ist und ich nur der Kleine, dass er der Papa ist und ich nur das Kind. Ich würde manchmal gerne alles selber bestimmen, aber ich lasse mich jetzt einfach darauf ein, ist okay. Ich strecke meine Waffen nieder, ich hisse die weiße Flagge und sage, okay Gott, du bist der Chef in meinem Leben. Mach du, was du willst, mit mir. Ich gehöre ganz dir, ich bin deine Braut, ich bin dein Kind, ich bin dein Schaf. Führ mich, wohin du willst. Mach mit mir, was du willst. Ich passe mich dir an. Und es ist schwer, uns anzupassen. Es fällt uns oft schwer. Aber es lohnt sich und es ist wundervoll. Wie viel Segen, damit höre ich jetzt auf. Doch nicht. Jesus hat, wie gesagt, er ringt hier in dieser Geschichte damit, sagt, Leute, wenn ihr auf mich hören würdet, wenn ihr das ernst nehmen würdet, was ich sage, wenn ihr das tun würdet, und das ist eben das Tanzen, nicht nur zu hören, sondern wirklich seinen Rhythmus zu begreifen und seine Schritte zu gehen, wenn ihr das machen würdet, was für ein Segen wäre das? Und das scheint irgendwie so ein Thema in Johannes zu sein. Er hat richtig damit gerungen, auch mit seinen Jüngern, zu sagen, Alter Leute, meine Gebote, bitte haltet euch daran. Johannes 14, 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Leute, mein Rhythmus, diese wunderschöne schöne Melodie, die ich für euch spiele, bitte, passt euch an, tanzt danach. Lasst euch darauf ein, das ist Liebe. Lasst euch auf mich, lasst mich Chef sein, lasst mich führen. Lasst mich euer Gott sein. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Was für ein Segen, Leute, wenn ihr euch darauf einlasst, wenn ihr mein Wort hört, es ernst nehmt. Was für ein Segen. Ich werde euch nahe kommen. Ich werde mit euch tanzen können. Wir werden schwoben, hat man das früher genannt. Wir werden uns nahe sein, weil ich das zulassen kann. Weil wir in einem gleichen Rhythmus tanzen, du und Gott. Wir werden Gemeinschaft haben. Oder Johannes 14, Vers 23, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Oder Johannes 15, Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Es ist aus Liebe, ja, weil es uns nicht leicht fällt, aber es ist Liebe. Wenn wir es tun, wenn wir auf Jesus hören, wenn wir in seinem Wort festhalten, das ist Liebe. Es ist nicht easy, aber Liebe ist nicht easy. Liebe ist nicht easy. Aber Liebe ist wertvoll und wunderschön. Johannes 15, Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wie wichtig. Oder Lukas 6, Vers 46, kurz bevor Jesus das hier sagt, mit der Pfeife und den Kindern. Was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht das, was ich sage? was können wir alles erleben? Was haben die Jünger alles erlebt? Die Jünger haben sich eingelassen. Die Jünger sind auf die Tanzfläche gegangen. Die Jünger haben das Lied gehört. Sie haben verstanden, wie der Rhythmus geht. Nicht immer. Sie sind manchmal hingefallen auf der Tanzfläche. Die Jünger sind manchmal gestolpert oder gegen irgendjemanden gegengerannt beim Tanzen. Das passiert ja auch manchmal. Manchmal haben sie einfach krass versagt und trotzdem dran geblieben, wieder aufgestanden, weitergetanzt. Geguckt, wo ist Jesus? Was spielt er? Wie geht das Lied gerade? Wie ist die Melodie gerade? Und was haben die Jünger nicht alles erlebt? Was können wir nicht alles erleben, wenn wir auf Jesus in unserem Leben hören? Wir können sehen, und das hat Mark Penny letzten Sonntag gesagt, wir können sehen, wie Wasser zu Wein wird. Maria hat doch den Knechten da gesagt, tut, was immer er euch sagen mag. Das hat Maria bei der Hochzeit zu Kana hat sie gesagt, was er euch sagen mag, tut. Und sie haben getan, was Jesus gesagt hat. Und was haben sie? Die Diener sind zum Brunnen gegangen und Mark hat das so schön beschrieben. Die haben nicht mal eben einen Wasserschlauch in diese 6 Krüge gehalten. Das war unglaublich viel Arbeit. Sie haben geschwitzt. Sie sind zu dem Brunnen, haben Wasser geschöpft, Wasser geschöpft, Wasser geschöpft. So viel Arbeit, aber sie haben dieses riesige Wunder. Das erste Zeichen von Jesus haben sie miterlebt. Ganz live, ganz nah waren sie dran an dem, was Gott und was Jesus als erstes getan hat, um seine Herrlichkeit zu offenbaren. Was für ein Segen, wenn wir nach Gottes Pfeife tanzen. Oder Petrus, wie voll waren seine Netze, als er das getan hat, was Jesus gesagt hat. Als Jesus hat gesagt, wirf die Netze aus. Petrus hat gesagt, warum? Ich bin Profi. Jetzt sind hier keine Fische. Wirf die Netze aus. Und Jesus hat, Petrus, er wollte nicht nach Jesu Pfeife tanzen. Jesus, du hast davon keine Ahnung. Du hast davon, von diesem Bereich meines Lebens, hast du keine Ahnung. Du hast keine Ahnung von Sex. Du hast keine Ahnung von, wie es ist mit Freundschaften, wie es ist mit dies und das. Du hast aber. Jesus, hast du jemals im Altenheim gearbeitet? Hast du jemals so einen Chef gehabt, wie ich gehabt habe? Hast du jemals, weißt du überhaupt, wie das ist? Jesus sagt, mach mal, glaub mir, vertrau mir, wirf mal aus. Ich hab schon Ahnung davon, glaub mal. Und er wirft das Netz aus und das Netz ist sowas von voll. Wow, was für ein Segen, wenn wir uns mehr darauf einlassen könnten. Oder wenn wir daran festhalten, wenn ihr jemand seid, der das tut oder versucht zu tun, haltet fest, gebt nicht auf. Oder wir können sehen, wie aus ein paar Broten und ein paar Fischen 5000 Leute gespeist werden. Wenn wir auf das hören, was Jesus sagt. Wenn wir sein Gebot halten. Oder wie Jesus auf dem Wasser geht. Jesus hat seinen Jüngern ja gesagt, steigt in das Boot, fahrt schon mal rüber, ich gehe auf den Berg. Die Jünger haben gedacht, denn hinterherkommen? Dann trennen sich hier wohl unsere Wege. Aber okay. Rein ins Boot, losgefahren. Dieses Wunder, was jeder kennt, jeder Mensch auf der Welt weiß, glaube ich, oder jeder, der mal was von Jesus gehört hat, hat schon mal gehört, dass er auf dem Wasser gegangen ist. Sie haben es miterlebt. Oder wie Tote auferstehen, ne? Lazarus war gestorben. Die Jünger haben gesagt, schnell, lass uns hin. Oder Lazarus war noch, er war krank. Und die Jünger haben gesagt, wir müssen da hin, wir müssen da hin. Jesus hat gesagt, nein, nein, wir warten hier. Jünger, okay, wir warten hier. Und Lazarus ist gestorben. Sie sind hingegangen und sie haben miterlebt, wie Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat. Meiner Meinung nach auch. Das hätten sie nicht erlebt, wenn sie hingerannt wären, glaube ich. Wenn sie nicht auf Jesus gehört hätten. Und wir erleben mit, wie Jesus, wie Menschen ewiges Leben bekommen, wenn wir dem großen Missionsbefehl gehorchen. Geht hinaus in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Auch das ist ein Ding, da müssen wir erstmal sagen, okay, liegt mir jetzt nicht unbedingt, habe ich auch eigentlich nicht so Bock drauf, vielleicht. Aber okay, Jesus, du bist der Chef, du hast die Ahnung, du weißt, wie es läuft. Und dann in Matthäus 28, 20 lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Jesus sagt, und wenn die Leute sich bekehren, wenn sie sich taufen lassen, dann lehrt sie, nach meiner Pfeife zu tanzen. Ich weiß, dieser Ausdruck ist provokant. Aber irgendwie mag ich ihn. Also, Unser Auftrag? Tanzen lernen. Tanzen lernen. Tanzen lernen. Es lohnt sich. Wir werden so viel Schönes erleben. Lernen, das Lied zu hören. Lern erstmal das Lied zu hören. Wenn du hier sagst, ich höre gar kein Lied, ich höre gar keine Pfeife, ich höre gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, dann nimm dir dieses schöne Buch und lies dir mal die Evangelien durch zum Beispiel. Und du wirst verstehen, langsam werden deine Ohren geöffnet werden für das Lied. Lies dir danach ruhig noch die Briefe durch. Du wirst noch mehr hören. Und du wirst noch mehr verstehen von dem Lied. Lerne dich führen zu lassen beim Tanzen. Du tanzt nicht alleine diesen Tanz. Es sind viele, eine ganze Gemeinde und andere Gemeinden um uns herum. Wir tanzen diesen Tanz zusammen. Und auch dort, wenn jeder sein Ding macht, wird es gefährlich auf der Tanzfläche. Dann kriegen wir Arme ins Gesicht, Ellbogen, Knie in die untere Region, wo wir es nicht haben wollen. Aber wenn wir lernen, uns führen zu lassen von Jesus, dann geht es. Dann können wir gut zusammentanzen. Das ist ein schönes Zusammenspiel. Gib auf, hiss die weiße Flagge, lass ihn König sein. Und vergiss diesen Gedanken, dass Gott jemals nach deiner Pfeife tanzen wird. Wird er nicht. In Narnia heißt es so schön, die Bücher, die C.S. Lewis geschrieben hat, wisst ihr nicht, dass irgendwie so sinngemäß, dass Aslan ein wilder Löwe ist, der sich nicht zähmen lässt? Wie kommen wir auf den Gedanken, Gott zähmen zu können? Dann wäre er nicht mehr der Gott, den wir lieben, oder? So ein zahmer, kleiner Gott, der in meine Tasche geht, den ich immer mal raushole, wenn ich ihn brauche. Kleiner Hosentaschengott, kleiner Smartphone-Gott, kleiner Handy-Gott. Wenn Jesus so eine App wird in unserem Leben, die wir dann benutzen, wenn wir sie brauchen, dann wieder schließen, wenn wir sie nicht brauchen, wieder verstauen. Das ist nicht der Gott, dem wir folgen. Aber er wird zwar nicht nach deiner Pfeife tanzen, aber er wird dich ewig lieben. Er wird dich ewig lieben. Er wird zwar nicht nach deiner Pfeife tanzen, aber er wird dir entgegenkommen. Er wird dir entgegenkommen, auch wenn er der Boss ist, auch wenn er der Papa ist. Hab keine Angst. Er wird dir entgegenkommen, wie der Vater dem verlorenen Sohn entgegengekommen ist. Der Vater ist seinem Sohn entgegengelaufen und so wird Gott dir entgegenkommen. Also hab keine Angst. Lass uns beten und lass Jesus den Herr sein. Jesus, wir bitten dich, Herr, dass du uns immer wieder erinnerst, Herr. Ich brauche das in meinem Leben, Herr, dass du der Chef bist, Jesus, und dass du das Sagen hast, Jesus. Und dass es nicht nach mir geht, sondern nach dir geht, Jesus. Und vielleicht bin ich ein besonders egomanischer, egozentrischer Mensch, dass du mich immer erinnern musst. Aber ich glaube, irgendwo haben wir alle dasselbe Problem. Und mal mehr, mal weniger, Herr. Aber bitte erinnere uns, Herr. Und Herr, lass uns, ja, lehre uns, deine Stimme zu hören, Jesus. Und schenk uns Vertrauen, dass wir deinem Wort gehorchen können, Jesus. Dass wir dich Chef und König sein lassen in unserem Leben, Jesus. Du bist so wundervoll. Du bist so ein herrlicher, guter König. Du bist so liebevoll, Herr. Und das Lied, was du spielst, ist so wundervoll. Es gibt kein schöneres Lied auf dieser Erde, Jesus. Es gibt nichts, was mehr für uns gemacht ist als das. Und wir preisen dich, Herr. Wir danken dir, Jesus. Herr, zeig uns, wer du bist und wer wir sind, Jesus. Und mach uns durch diese Wahrheit, mach uns frei, Herr. Befreie uns von Ängsten, von Stress, von allem, was einfach nicht in unser Leben gehört, Jesus. Befreie uns durch deine Wahrheit, dass du der Herr bist, wir dein Untertan, Jesus. Wir wollen bekennen, du bist unser Vater, wir sind deine Kinder und wir freuen uns, Herr, dass wir deine Kinder sein dürfen, Herr. Du bist unser Hirte und wir sind so dankbar, dass wir zu deiner Herde gehören dürfen, dass wir einfach diese kleinen Schafe sein dürfen, Herr. Du bist der Hausherr und wir sind deine Knechte und wir danken dir, Herr, für diesen Job. Es ist so gut, Herr. Du bist so gut zu uns. du bist unser Weingärtner, wir sind deine Tagelöhner, aber was für eine Freude ist auf deinem Weinberg, Herr. Wie gut ist es zu arbeiten, Herr. Du bist der Töpfer, wir sind der Ton, Jesus. Auch das wollen wir einfach jetzt bekennen, Jesus, und sagen, Herr, wir wollen es dir neu ausliefern. Mach mit uns, was du möchtest, Herr. Forme uns, wie du willst, Herr. Und wir wissen, du wirst es wundervoll machen. Wir preisen dich, Jesus, und wir danken dir, Herr.